Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wie war das für die Hippies in den 60er und 70er Jahren, als sie sich aufgemacht haben zu ihrem Sehnsuchtsort? Traum und Wirklichkeit, die widersprüchlichen Realitäten Indiens. Ein Feature von Antje Stiebitz.
Einen Gedanken wurde ich danach nicht mehr los. Die Yogis im Himalaya. Warum weiß ich nicht. An die hatte ich mein Leben lang nie gedacht. Aber plötzlich waren sie in meinem Kopf, als würde mir jemand einflüstern.
Mit diesem Zitat beschreibt George Harrison in dem Dokumentarfilm Living in the Material World von Martin Scorsese eine Zeit, in der er Erfahrungen mit dem Halluzinogen LSD machte. Damals habe der Stille der Beatles erkannt, dass er mit dieser Droge nicht gefahrlos weitermachen kann. Deshalb habe er sich auf eine drogenfreie Suche nach Wahrheit und Seelenfrieden gemacht.
As the Beatles became disillusioned with the inevitable shallowness of worldly success,
die Beatles waren von der unvermeidlichen Oberflächlichkeit des weltlichen Erfolgs ernüchtert und begannen, tiefer in sich selbst zu blicken. Sie hofften dort, eine tiefgreifendere und befriedigendere Realität zu entdecken.
Als sich George Harrison ab 1966 dem indischen Musiker Ravi Shankar, dem spirituellen Meister Maharishi Mahesh Yogi und der Hare Krishna-Bewegung zuwandte, entstand wenig später seine erste Single als Solokünstler. Und er landete 1970 seinen ersten internationalen Megahit. My Sweet Lord erreichte in den USA, in England und in Deutschland den ersten Platz der Hitparaden. Auch mit der Single Hare Krishna Mantra, die er gemeinsam mit den Gläubigen des Radhakrishna-Tempel in London aufnahm, landete er einen großen Erfolg. George Harrison wurde zum Superstar für junge Menschen überall auf der Welt, die sich inspirieren ließen, den Blick nach innen zu richten und so ihre eigene Wahrheit zu erforschen. Zu Tausenden pilgerten Blumenkinder auf dem Hippie-Trail nach Indien. Der Subkontinent wurde zum Sehnsuchtsort für Sinnsuchende, die aus der Wohlstandswelt des Westens aussteigen wollten. Ich selbst war damals noch zu jung, aber das Musical Hair im Plattenschrank meiner Eltern und die US-amerikanische Verfilmung des Musicals bauten mir die Brücke in die Zeit. Bilder von Hippies, die vor das Weiße Haus stürmten und dem Vietnamkrieg Flower Power entgegensetzten. Let the sunshine in. Das Hippie-Kleid, das ich auf der Abi-Feier trug, war 1994 unzeitgemäß. Aber ich wollte raus aus der Enge, neue Welten kennenlernen. Indien, das Land Mahatma Gandhis, das Land so vieler Träume.
Ich habe mehrmals in meinem Leben habe ich gesehen, dass das, was da ist, nicht genug ist. Wenn wir hier auf die Straße gehen, wer guckt mir denn in die Augen? Wer lächelt mich denn an, außer alten Leuten und Kindern? Es ist, boah, Deutschland ist ein Land, was auch von anderen Nationen als etwas gefühlskalt dargestellt wird. Und das hat gefehlt. Die Essenz des Lebens, die Freude, die Ekstase, letztendlich die Liebe, ja.
Die Erinnerung bewegt Robert Köckritz noch heute zutiefst. Er ist 23 Jahre alt, als er sich in den späten 70ern mit Rucksack 1000 Mark und seiner Gitarre von Berlin aus auf dem Landweg Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan nach Indien aufmacht. Von der indischen Hauptstadt Delhi aus fährt er gleich weiter in den Himalaya.
Und dann war ich so auf 4.000-5.000 Meter Höhe und habe einen Höhenrausch bekommen. Ich hatte nichts mehr gegessen, keine feste Nahrung mehr zu mir genommen. Ich hatte meine Hosen verkauft, meine Schuhe. Ich hatte nur noch einen Jutesack, so ein Wickeltuch. Es war sehr kalt und eines Morgens bin ich wach geworden und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Wenn dein Körper kein Salz mehr aufnimmt, du kannst doch nicht mal mehr die Hand heben. Ja, und dann war ich bereit zu sterben.
Als Robert Köckritz völlig entkräftet in einer Scheune liegt, findet ihn ein anderer Tourist. Er bringt ihm Salz und Wasser und Robert Köckritz erholt sich.
Und dann bin ich wieder hochgekommen und habe das alles gesehen und habe zurückgeguckt, den Weg, den ich gekommen bin, wo ich herkam. Und dann wurde mir klar, was ich gesucht habe. Ich hatte es gefunden. Ich wusste ganz genau, das ist es.
Wie hat es im Wesentlichen begonnen? Was war die eigentliche Ursache dafür, ihr Land zu verlassen und hierher zu kommen? Das war Realitätsflucht. Sie würden überall hingehen.
Kavita Kumar sitzt am Esszimmertisch in ihrem Haus in der Saketnagar Colony in der nordindischen Stadt Varanasi. Die 81-Jährige unterrichtet seit Jahrzehnten Sprachinteressierte aus allen Ländern der Welt in der Sprache Hindi. Während des Unterrichts hat die liebenswürdige Frau meist erfahren, welche Gründe ihre Schüler nach Indien gebracht haben. Kavita Kumar erinnert sich gerne an ihre Schützlinge. Etwa an Cecilia, die als Kind indische Märchen liebte und als Jugendliche mit ihrem Heimatland Norwegen unzufrieden war. Gerade einmal 17 Jahre alt reiste die junge Frau nach Bodh Gaya, an den Ort, an dem Buddha erleuchtet wurde. Obwohl Cecilia die Sprache der Menschen dort nicht verstand, war sie fasziniert.
But she said that, like in their eyes, I could see some depth.
Sie sagte, sie haben in ihren Augen die Tiefe eines Wissens gesehen, das sie verstehen wollte, aber nicht konnte. Ich fragte, warum sie Hindi lernen will. Und sie sagte, damit ich verstehe, was mir die Menschen vermitteln wollen.
Dann kam ich jetzt im Süden Indiens irgendwo in einer Buchhandlung, habe dort ein Buch mitgenommen von einem Menschen namens Sri Aurobindo. Das ist so ein indischer Denker. Im westlichen Sinne sagt man Philosoph. So, und dann hatte ich dieses Buch in den Händen und hatte den Eindruck, ja wirklich, da steht auf jeder Seite so unglaublich verdichteter Inhalt drin, dass man mit dem, was man hier im Westen schreibt oder mit dem auch, was ich geschrieben habe, was wir in unserer Zeitschrift geschrieben haben, da ist also in einem ganzen Jahrgang der Zeitschrift nicht so viel Inhalt wie dort auf einer Seite.
Nikolai Schirawski ist Diplomphysiker und hat lange als Journalist gearbeitet. Indien gehört seit vielen Jahren zu seinem Leben. Er betreibt Yoga und besucht mit seiner Familie den Subkontinent regelmäßig. 20 Mal war er dort. Das Buch, das er damals in der Buchhandlung entdeckte, hat er nie zu Ende gelesen, weil es zu kompliziert wurde. Allerdings ist er überzeugt, dass ihm diese ersten 20 Seiten, die er gelesen hat, neue Welten eröffneten.
Wenn man mich fragte, unter welchem Himmel der menschliche Geist einige seiner auserwähltesten Gaben am vollsten entwickelt, über die größten Probleme des Lebens am tiefsten nachgedacht und zu manchen derselben Lösungen gefunden hat, welche die Beachtung selbst derjenigen, die Plato und Kant studiert haben, wohl verdienen, ich würde auf Indien weisen.
Diese Zeilen notiert Friedrich Max Müller 1884 für eine Vorlesung an der Universität Cambridge mit dem Titel »Indien in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung«. Der deutsche Sprach- und Religionswissenschaftler brachte die »Sacred Books of the East« heraus, eine Sammlung von 49 Bänden mit asiatischen religiösen Schriften. Wegen dieser herausragenden Kulturarbeit für Indien tragen die Goethe-Institute in Indien den Namen des Gelehrten. Max Müller Bhavan. Das bedeutet Max Müller Haus. Die Hippies waren längst nicht die ersten, die sich von der indischen Gedankenwelt angezogen fühlten. Bereits 1784 gründeten die Briten in Bengalen die Asiatic Society, weil sie mehr über die Geschichte und Kultur der Inder erfahren wollten. Die britische Kolonialisierung machte Indien in Europa bekannt und weckte Neugier. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts geriet Indien auch in den Fokus der deutschen Wissenschaft. Sprachwissenschaftler waren von der Komplexität des Sanskrit fasziniert und fanden Parallelen zur deutschen Sprache. Da es sich bei den untersuchten Texten ausschließlich um solche mit religiösem Inhalt handelte, entstand die Vorstellung von einer besonderen Weisheit der Inder. Damit trugen die Gelehrten bereits damals zum Traumbild des Subkontinents bei.
Wer einmal nicht nur mit den Augen, etwa als Luxusreisender auf einem Touristendampfer, sondern mit der Seele in Indien gewesen ist, dem bleibt es ein Heimwehland, an welches jedes leiseste Zeichen ihn mahnend erinnert. Wie viel tausendmal, seit ich vor 14 Jahren in Indien war, haben Kleinigkeiten auf dem Umweg über die Sinne mich erinnert, mich gemahnt, mir Heimweh geweckt.
Das schreibt Hermann Hesse über Indien. Die Liste der namhaften Schriftsteller, die sich in den letzten zwei Jahrhunderten mit Indien befassten, ist lang. Sie reicht von Johann Wolfgang von Goethe über Heinrich Heine bis Günter Grass. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts machen Hermann Hesse mit Siddhartha und Waldemar Bonsels mit Indienfahrt die indische Gedankenwelt für eine breitere Bevölkerungsschicht zugänglich. Als sich während des indischen Unabhängigkeitskampfes Mahatma Gandhi weltweit zur Galionsfigur des Pazifismus entwickelt, wird Indien noch mehr zum Sehnsuchtsland, gerühmt für seine mystischen Herrlichkeiten und seinen geheimnisvollen Zauber.
Sie waren Philosophiestudenten und waren auf indische Philosophie spezialisiert. Also dachten sie, dass sie hier im realen Leben finden würden, was sie über indische Philosophie lasen.
Kavita Kumar erinnert sich an ein junges Paar aus Polen, das mit einem Lehrauftrag an die Universität von Varanasi kam. Die beiden hatten in ihrer Heimat die Wohnung gekündigt, ihr Hab und Gut verkauft und wollten ihre Kinder in Indien aufziehen. Doch die indische Realität hielt ihren hehren Vorstellungen nicht stand. Enttäuscht kehrten sie in ihre Heimat zurück.
Ich sage immer, es ist etwas anderes, ein Buch zu lesen. Das Leben, das es hier vor Tausenden von Jahren gab, existiert nicht mehr. Zu glauben, dass es dieses Leben hier noch immer gibt, ist unrealistisch. Aber es gibt Menschen, die mit solchen Erwartungen kommen.
Ein freies Leben, weg von Konventionen, alternativ. Das ist meines Erachtens der Hippie-Traum von Indien. Die Vorstellung, die man in Europa nicht mehr hat, oder ein Leben, was man nicht mehr in Europa leben kann, wird nach Indien transportiert. Religiosität, Mensch lebt noch eins mit der Natur, Mystik, das wird nach Indien gepackt.
Michael Schied ist Südasienwissenschaftler und betrachtet Indien aus politikwissenschaftlicher Perspektive. Wenn er über das Land spricht, geht es ihm um den indischen Unabhängigkeitskampf, die erstarkenden Hindu-Nationalisten und die zahlreichen bewaffneten Konflikte im Land. Mit den Traumbildern vom Land hat das wenig zu tun.
Wenn man sich mit Indien wirklich befassen will letztendlich, dann kann man diesen Traum nicht ausleben. Also da muss man sich davon trennen. Weil das ist eine Fiktion.
Europa verlassen. Ankunft im Land meiner Träume. Ich habe damals Tagebuch geführt.
28. August 1994. Als wir in Goa ankommen, regnet es. Monsunzeit. Kalangut, der größte Strand im Norden Goas, ist verwaist. Nur vereinzelt hängen noch Touristen herum. In einem kleinen Restaurant am Strand lernen wir einen Finnen kennen. Er lebt seit 6 Monaten hier und schwärmt davon, wie günstig der Alkohol sei. Bereits eine einzelne Rupie könne man in Alkohol umsetzen. Also trinke er den ganzen Tag und gehe spät ins Bett. Wenn er mittags mit Kopfschmerzen aufwache, nehme er einige Aspirin. Sieht so das Hippie-Leben aus? Was denken wohl die Inder darüber?
Sometimes it is escapism and sometimes there is genuine fascination also.
Manchmal ist es Weltflucht, manchmal ist es aufrichtige Faszination, die sie nach Indien bringt. Und unweigerlich sind sie enttäuscht. Entweder ist Indien nicht so faszinierend, wie sie es sich erhofft haben, oder sie beenden ihre Weltflucht. Dann gehen sie zurück in ihr Land und akzeptieren es als ihr Land.
Die Tänzerin trägt ein weißes Salwar-Kamis und ein rotes Tuch um die Taille. Kein buntes Kostüm, keinen Schmuck, wie es indische Tänzerinnen sonst tragen. Die Bühne befindet sich im Versammlungsraum eines Gandhi-Ashrams im nordöstlichen Bundesstaat Odisha. Die meisten der anwesenden Zuschauer gehören der hier ansässigen Stammesbevölkerung an. Die Mitarbeiter des Gandhi-Ashrams wollen die Lebenssituation der marginalisierten indigenen Bevölkerung stärken. Durch ihre Bewegungen erzählt die Tänzerin ihrem Publikum wichtige Stationen aus dem Leben Mahatma Gandhis. Ihr filigraner und präziser Tanz hat mich begeistert.
Varanasi, 2. Januar 1999. Nicht nachdenken, auf die Füße konzentrieren und auf dem kühlen Steinboden unter den Fußsohlen den Rhythmus schlagen. Die Tanzlehrerin spricht den 16er-Takt. Wenn die Bewegungen mit der Musik fließen, ist das Glück. Und üben, üben, üben.
Habe ich damals in meinem Tagebuch notiert, als ich die Freude dieses Tanzes erlebt hatte. Es ist bereits lange dunkel, als die ersten Musiker ihre Instrumente stimmen. Alle Konzertbesucher sind festlich gekleidet. Das Dover Lane Concert in Kolkata ist eine der schönsten Erinnerungen, die ich an Indien habe. 3 Nächte lang spielten und sangen Größen der klassischen indischen Musik bis weit in die Morgenstunden hinein. Amjad Ali Khan auf dem Sarod, Hariprasad Chaurasia auf der Flöte, der Sänger Pandit Jasraj. Versunkenheit und Wonne spiegelten sich auf den Gesichtern der Musiker und der Zuhörer. Für mich ein Traum, das Erlebnis einer anderen Welt.
Varanasi, 22. November 1998. Heute habe ich meine erste Leiche gesehen. Bei einer morgendlichen Fahrt auf dem Ganges stößt plötzlich etwas dumpf gegen unser Holzboot. Ich beuge mich vor und sehe, wie eine Schaufensterpuppe gegen unser Boot schwappt. Langsam begreife ich, dass es sich um einen aufgedunsenen menschlichen Körper handelt.
An der Straßenecke kauert eine Frau auf dem Boden. Ihr zerschlissener Sari bedeckt kaum ihren ausgemergelten Körper. Ihre ausgestreckten Hände flehen stumm. Es ist eine jener zahllosen Alltagsszenen, die ich erlebt habe in dem Land, in dem man überall mit Armut, Krankheit und Tod konfrontiert wird.
Das ist ja, was viele Leute so abschreckt, wenn sie das erste Mal nach Indien kommen, in diese Abgründe zu schauen. Direkt auf der Straße vor einem sitzen Leute, die siehst du hier einfach nicht. Krüppel, die dahin vegetieren, irgendwie Kinder, die man verstümmelt hat, damit sie besser betteln können. Ja, Leute, die dort dahin siechen, wo die oberen Kasten angewidert drüber hinwegsteigen. Eine moralische Zumutung ersten Ranges.
Sagt Nikolai Schirawski, der Diplomphysiker, der immer wieder nach Indien reist. Die beiden Indien-Korrespondenten Georg Blume und Christoph Hein haben 2014 in ihrer Streitschrift Indiens verdrängte Wahrheit unerhörte Zahlen auf den Tisch gelegt. 700 Millionen Indern knurrt täglich der Magen, weil die Reisportion auf dem Teller zu klein ausfällt. Die Vereinten Nationen meldeten 2012, dass jedes Jahr in Indien 1,7 Millionen Kinder im Alter bis zu 6 Jahren verhungern, vor allem Mädchen. Die Hochzeitsgäste jubeln, als die Braut den Hochzeitssaal betritt. Die junge Frau ist von Kopf bis Fuß in einen roten Sari gehüllt. Mit den goldenen Stickereien und ihrem Schmuck sieht sie aus wie eine Prinzessin. Auf einem blumengeschmückten Hochzeitspavillon, umkränzt von 2 großen hellblauen Schwänen, wartet der Bräutigam, gekleidet wie ein Maharaja. Indische Hochzeiten sind sagenhaft inszeniert. Der Kontrast könnte schärfer nicht sein. Die Märchenhochzeit und die vergötterte Braut und der Frauenalltag. 2 Millionen Frauen sterben jährlich aufgrund der verschiedensten Formen von Diskriminierung. Mangelernährung, fehlender Zugang zu medizinischer Versorgung, Vernachlässigung, Gewalt. Die unzureichende Schul- und Ausbildung vieler Frauen zementieren diese Bedingungen.
Varanasi, 12. Februar 1999. Jeden Tag kommt ein Müllmann mit einem Handwagen unsere Gasse entlang und lädt den Abfall auf, der sich in einer der Ecken ansammelt. Der Mann ist von Kopf bis Fuß in Lumpen gehüllt. Die Augen hält er immer gesenkt und verschwindet schnell wieder, wie ein Schatten.
Ein Dalit, ein Unberührbarer. Obwohl die Unberührbarkeit 1955 mit dem Artikel 17 abgeschafft und die Benachteiligung der Dalit unter Strafe gestellt wurde, werden rund 160 Millionen Hindus weiterhin religiös-dogmatisch als unrein degradiert. Ramesh Kamle unterrichtet an der Universität von Mumbai Soziologie.
Kastenhierarchien und die Praxis der Unberührbarkeit wurzeln primär in Machtverhältnissen, und die Religion und die religiöse Ideologie wurden benutzt, diese Machtverhältnisse zu legitimieren.
Es gebe eine ganze Reihe anthropologischer Studien, erklärt der Wissenschaftler, die nahelegten, dass die Praxis der Unberührbarkeit mit Religion nichts zu tun habe. Die Liste der Ungleichheiten ist lang. Für die indischen Muslime gehört Ausgrenzung ebenso zum Alltag wie für die Adivasi, die indigene Bevölkerung Indiens, die an den Rand gedrängt wird. Was haben die traumverlorenen Hippies der 60er, 70er Jahre von dieser Wirklichkeit mitbekommen? Nikolai Schirawski hat davon nicht die Augen verschlossen und reist trotzdem immer wieder nach Indien.
Da ist trotz all dem, was da an so ganz offensichtlichem unerträglich ist, eine Zumutung ist, trotz all dem gibt es darunter etwas, was die Leute zutiefst berührt und auch immer wieder hinzieht.
Indien hat eine Fläche von 3,2 Millionen Quadratkilometern, ist fast 10-mal so groß wie Deutschland, besteht aus 29 Bundesstaaten und hat über 1,3 Milliarden Einwohner, die weit über 100 verschiedene Sprachen sprechen. Ein Bewohner des nordindischen Staates Punjab unterscheidet sich von einem Einwohner des südlichen Tamil Nadu mindestens so sehr wie ein Skandinavier in Europa von einem Italiener. Dennoch teilen die Einwohner des indischen Subkontinents kulturelle Eigenheiten, so wie alle Europäer Gemeinsamkeiten aufweisen. Da Indien ein unendlich diverses Land ist, sind alle Verallgemeinerungen so ungerecht wie zutreffend. Für jedes Beispiel gibt es ein Gegenbeispiel. Für jede gedemütigte Frau existiert das Gegenbeispiel einer selbstbestimmten Frau. Genauso wie sich die scheinbar zementierten sozialen Hierarchien immer wieder als durchlässig erweisen. Es gibt Frauen in Spitzenpositionen wie Indira Gandhi oder den ehemaligen Präsidenten der Indischen Republik, Narayanan, ein Dalit, oder muslimische Filmschauspieler wie Shah Rukh Khan. Menschen mit Alibi-Funktionen, sagen die einen. Menschen mit positiver Symbolwirkung, sagen die anderen.
15. April 1999. Indien weicht mich auf. Was ich bisher wusste, ist bedeutungslos geworden. Alles muss ich neu lernen. Die Sprache, Mimik und Gestik. Ich höre und beobachte eine Welt, die ich nicht verstehe. Meine Kategorien von Logik greifen hier nicht. Ich wundere mich von morgens bis abends, bin verunsichert. Mein ganzes Sein ist höchst fragwürdig.
Solche Verunsicherungen gibt es auf ganz vielen Ebenen. Eine andere, die wir zum Beispiel haben, ist, entweder ist es Wahrheit oder es ist Mythos. Das ist für uns immer völlig klar. Entweder sind es Dinge, die sich wirklich ereignet haben, oder es sind Dinge aus Märchen. Und in diese zwei Kategorien stopfen wir alles rein.
Wir haben hier ein großes Manko in unserer Gesellschaft. Das größte Manko, was ich sehe, ist die lineare Logik. Die lineare Logik lässt nur zu ein Ja oder Nein, ein An oder Aus. Der Inder hat das nicht und der Buddhist auch nicht.
Ja, und dann war ich total überrascht, als ich dann sah, in Indien sehen die das überhaupt nicht so. Ja, da ist der Übergang zwischen Mythos und Realität völlig fließend.
Biete etwa der Priester dem Gott Ganesha im Tempel morgens Milch an, erklärt Nikolai Schirawski, gingen die Gläubigen unerschütterlich davon aus, dass der Elefantengott diese Milch trinke. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie verwirrend es bei der Feldforschung für meine Magisterarbeit war, etwas über die Historie des Tempels herauszubekommen, der Gegenstand meiner Untersuchung war. Der Tempelvorsteher verknüpfte Mythos und geschichtliche Daten so variantenreich, dass ich ratlos zurückblieb. Es scheint, als würden präzise Erinnerungen in Wärme und Monsunregen genauso zerfließen, wie sich jede feste Materie durch das feuchtheiße Klima zermürbt und auflöst. In Indien gibt es unzählige heilige Orte, die eng mit bestimmten Gottheiten und den Erzählungen der Heiligen Schriften verknüpft sind. Die dort erbauten Tempel ziehen oft Massen von Gläubigen an, die sich durch den Anblick der Gottheit ihren Segen erhoffen.
Da wird natürlich eine gewisse Religiosität gelebt, die ist schon für mich sehr phänomenal, ja, weil die Leute sind begeistert. Ja, die kommen aus irgendwelchen Dörfern, die haben sich ihre Rupien zusammengekratzt und für die ist es wie eine Weltreise, da hinzukommen, ein besonderes Erlebnis.
Varanasi, 6. Februar 2002. Habe heute wieder im Durga-Kund-Tempel gesessen und die Gläubigen beobachtet. Einer von ihnen hat sich vor dem Durga-Bildnis flach auf den Bauch geworfen und hat herzzerreißend immer wieder Ma, Ma gerufen, beinahe geweint. Mir ging sein Appell an die große Göttin durch Mark und Bein. Ich bewundere diese offen ausgelebte Emotionalität sehr und gleichzeitig macht sie mir Angst.
Der Durga-Kund-Tempel ist einer von tausenden Tempeln und Schreinen in der nordindischen Stadt Varanasi. Varanasi, auch Benares oder Kashi, Stadt des Lichts genannt, ist eine der ältesten und heiligsten Städte Indiens. Die Stadt Shivas liegt am Ganges und hat rund 1,2 Millionen Einwohner. Sie gilt als Zentrum der traditionellen hinduistischen Kultur und Wissenschaft. Wer hier stirbt und verbrannt wird, so die Mythologie, hat sich vom Kreislauf der Wiedergeburten befreit. Varanasi ist antik, mystisch und hinterlässt das Gefühl von völliger Zeitlosigkeit. Wahrscheinlich liegen nirgendwo sonst auf der Welt demütige Spiritualität und hemmungslose Unsitte, Weisheit und Dummheit so eng beieinander wie hier.
Oktober 1998. Morgens um 4 höre ich, wie die ersten Gläubigen durch die engen Gässchen zu den Ghats, die Treppen zum Ganges hinunterlaufen. Die mitgebrachten Ritualgegenstände klappern. In der Morgendämmerung stehen sie dann bis zur Hüfte im Wasser, beten und führen Rituale durch. Ihre Worte verwehen über den Ghats und die den Göttern dargebotenen Blumen schwimmen langsam den Ganges hinunter, alles in pastellfarbenes Gold getaucht.
Durch meinen Aufenthalt dort hat sich sehr viel relativiert, sehr, sehr vieles. Und zum Beispiel die Frage, was bin ich eigentlich? Ja, wie sehr bin ich derjenige, der denkt? Ja, könnte ich nicht auch einfach was völlig anderes denken und wäre trotzdem noch ich?
Ob Yoga, Meditation, Musik, Tanz oder andere Künste, es ist die uralte Tradition der Selbst- und Wirklichkeitserforschung, die Nikolai Schirafsky an Indien fasziniert. Wie weit hängen Wirklichkeit, das Ich und das Göttliche zusammen? Ist das, was ich sehe, nur eine Spiegelung von mir selbst? Indien verkörpert für Nikolai Schirafsky die spirituelle Suche nach dem, was hinter dem Offensichtlichen steht.
Also die tiefe Überzeugung, dass die Welt nicht einfach so beschaffen ist, wie man sie so ganz oberflächlich sieht, sondern dass hinter dem ersten Eindruck noch viel mehr steckt, als das, was einem so ins Auge springt.
Hinter dem alltäglichen Albtraum geht der Traum nicht verloren. Auch für mich nicht, nach meiner Rückkehr in die europäische Welt. Vor kurzem war ich wieder in dem Land, in dem Realitäten so zu zerfließen scheinen wie der Lehmboden im Monsun.
Traum und Wirklichkeit, die widersprüchlichen Realitäten Indiens, das war ein Feature von Antje Stiebitz. Es sprach Bettina Kurt, Redaktion Winfried Sträter. Soweit die Zeitfragen für diesen Mittwoch hier im Deutschlandfunk Kultur und jederzeit finden Sie uns mit unseren Features, Reportagen, Analysen und Beiträgen auf deutschlandfunkkultur.de.